Man sieht ihm den Priester vielleicht nicht gleich an, aber was für ein Mensch. Pfarrer Harald Mali ist ein großer Zuhörer als Seelsorger. Er ist aber auch ein Mensch, dem man sehr gerne zuhört, wie Sie gleich merken werden. Voller Energie und ich glaube auch ein Reformer innerhalb der Kirche. Also, ein wunderbarer Gast für unseren Bezirkspodcast. Also herzlich willkommen, lieber Herr Pfarrer, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Ich habe es wirklich auch sehr gerne angenommen, diese Einladung. Macht mir Freude auch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Und es gibt so viele Fragen, die wir Ihnen gerne stellen würde. Die erste ist natürlich immer, wenn man gerade so einen Menschen sieht wie Sie, der so ein fröhlicher und, wie soll ich sagen, auch mit der Ziehharmonika gerne singt und so weiter. Was war die Idee, warum sind Sie sozusagen Priester geworden?
Ja, die Idee, es ist immer auch eine Mischung. Selber bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Es ist zuerst mehr von außen gekommen, dass jemand, den ich sehr geschätzt habe, ein Priester auch zu mir gesagt hat, Harald, du wärst ein guter Priester. Und ich habe das im ersten Moment gar nicht annehmen können und wollen, habe das weggeschoben. Aber es ist dann irgendwann auch von innen aufgetaucht und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich auszahlt, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, und ich habe es eigentlich nie bereut.
Ja, das sieht man Ihnen wirklich auch an, muss ich sagen, weil Sie wirklich so eine Ausstrahlung haben, die zeigt, dass Sie völlig zufrieden sind. Und wahrscheinlich liegt es daran, also ich vermute das jetzt einmal nur, weil Sie so unglaublich viel den Menschen schenken können. Ich habe gehört, dass Sie ja seelsorgerisch unglaublich tätig sind und sehr viele Menschen betreuen, auch zu Hause. Und ich glaube, das kommt unglaublich viel zurück, schätze ich einmal, nicht?
Ich würde es genauso sehen. Also die Begegnung mit den Menschen ist wirklich das Schönste, das Spannendste auch in meinem Leben. Und die sind so vielfältig, also die Begegnungen, also von Notlagen bis zu großen Momenten großer Freude ist ja alles dabei, und gerade diese Vielfalt ist irgendwo auch beglückend.
Aber andererseits denke ich mir dann wieder, wenn ich mir das so anschaue, dieses Arbeitsfeld von Ihnen, weil Sie ja drei Kirchen mittlerweile betreuen und das sind ja drei Gemeinden dann eigentlich, sind das nicht unglaublich viele Menschen, die Sie da also betreuen müssen?
Ja, es bleibt natürlich immer etwas offen, es bleibt viel offen. Ich würde gern mehr machen, ich würde gern mehr in die Tiefe gehen, mehr Zeit mit einzelnen Personen oder Situationen verbringen. Und oft bleibt mein Wirken dann so punktuell und symbolhaft und andeutungsweise. Damit habe ich zu leben gelernt. Und ich vertraue auch, dass ich nicht allein bin eben. Also ich habe einen Partner, der ist sozusagen nicht sichtbar, aber sein Wirken ist für mich unleugbar, und darauf verlasse ich mich auch sehr stark, dass ich sozusagen oft nur was andeute und dass Gott das weiterführt, natürlich auch meistens durch Menschen.
Ja, und ich glaube, diese innere Kraft, die braucht man auch, um das sozusagen auch dieses Leid, mit dem Sie ja auch in Berührung kommen, irgendwie auch verkraften zu können, nicht?
Also ja, es geht natürlich auch darum, das wieder abzugeben, dort, wo es auch hingehört. Ich bin nicht der Erlöser, ich kann manchmal Teil der Lösung sein, ich kann ein Helfer sein, aber ich muss das dann auch wieder abgeben. Das ist schon ganz wichtig, dass man dann auch wieder einen Schritt zurück macht und sagt, ich habe jetzt meinen Teil getan und jetzt mach du.
Ich ist eine sehr so eine heikle Frage, aber ich stelle sie mal. Haben Sie manchmal schon das Gefühl gehabt, so von einem Burnout auch oder so, oder kommt das gar nicht vor, dass man das, weil ich denke mal, wenn man so viel geben muss und immer so stark wirken muss, kommt das manchmal vor oder ist das?
Es ist schon wichtig, gut zu planen und es ist wichtig, ja, ich würde schon sagen, dass die Belastungen auch da sind, eben, dass so Momente der Erholung auch, ich habe gelernt, es einzuplanen, weil wenn ich es nicht einplane, dann finden sie nicht statt und das hilft mir dann schon auch wieder. Und gute Freundschaften und ja, auf die Berge gehen, gute Musik hören und solche Dinge helfen natürlich auch, um wieder runterzukommen, bei mir zu sein, wirklich mir, ich habe gelernt, mir sowas einzuplanen und ja, oft und oft sind die Tage lang, die Arbeitstage lang und dann kommt schon vor, dass man auch mal durchatmen muss, ja.
Und wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen eigentlich aus? Wie ist da der Ablauf
ungefähr? Also ich habe normalerweise auch Wochentagsgottesdienste, zum Beispiel habe ich im Haus der Barmherzigkeit, im Pflegeheim am Mauerberg am Dienstag 15 Uhr einen Gottesdienst. Ich habe in der Maurer Pfarrkirche einmal eine Abendmesse, einmal eine Frühmesse. Das ist mir auch sehr wichtig. Das sind auch so Inseln. Das ist einerseits Dienst und zugleich ist es aber auch ein Stück weit eine Zeit, die mir gut tut. Und so gibt es dann auch natürlich noch persönliche Momente des Gebetes in der Früh oder am Abend. Aber sonst ist schon der Tag gut durchgeplant und durchstrukturiert mit sehr vielen Gesprächen. Also es sind manchmal seelsorgliche Gespräche dabei. Es sind aber auch sehr viel organisatorische Gespräche dabei, dass einfach Pfarrkanzlei Dinge zu bewältigen sind, dass wir eine Pfarrgemeinderatssitzung oder ein anderes Team, das irgendeinen Bereich der Seelsorge organisiert, dass wir uns einfach absprechen, organisieren, planen. Also es ist ein Wechsel von so echt seelsorglichen Momenten und eher Administration, Organisation, weitestens ein Management, das gehört halt auch dazu und das ist natürlich das Schönere ist das Seelsorgliche und das andere gehört eben dazu und mache ich natürlich auch.
Ja, ich habe mir auch gedacht, man muss schon so ein bisschen ein Manager sein, nicht? Also auch, aber es ist eine Pfarrkanzlei und arbeiten Sie auch viel mit Jugendlichen zusammen eigentlich oder wie schaut das aus?
Also ich habe das Privileg, möchte ich sagen, hier viele Schulen in Mauer zu finden und da auch kirchliche Schulen dabei sind, wie St. Ursula und die Maurer Lange Gasse, gibt es da noch mehr Möglichkeiten, die man in öffentlichen Schulen nicht hat, zur Begegnung mit Kindern und mit Jugendlichen, das schätze ich sehr. Also ich habe zum Beispiel immer wieder die Gelegenheit genutzt, im Religionsunterricht, im Rahmen des Religionsunterrichts in St. Ursula auch die Klassen zu besuchen. Diese Momente schätze ich sehr. Also wo man einfach so ins unmittelbare Gespräch kommt mit den Jugendlichen, da gibt es auch keine Vorgaben, die Schüler dürfen mich alles fragen und da gehen die Bälle hin und her, das sind wirklich kostbare Momente. Also das schätze ich wirklich sehr und auch in der Maurer Lange Gasse in der Volksschule habe ich viele schöne Erlebnisse schon gehabt mit den Kindern.
Und haben Sie nie daran gedacht, eigentlich so als Religionslehrer auch zu arbeiten, oder?
Ich habe daran gedacht, das war eigentlich ein Berufswunsch, bevor der Gedanke aufkam, Priester zu werden. Also das Interesse in diese Richtung war schon auch gegeben und nachdem meine Mutter Lehrerin war, war irgendwo auch der Gedanke, Lehrer zu werden. Religion und Musik wären so ein bisschen meine Vorzugsfächer gewesen. Und das war schon da. Ich würde aber heute sogar sagen, ich bin froh, dass es anders gekommen ist, weil ich vielleicht nicht so ganz konsequent und streng sein, das liegt mir nicht so. Ich schätze die Möglichkeiten für den punktuellen Auftritt, wo man dann auch nicht so besonders jetzt auf die Disziplin achten muss.
Das ist schon ein Punkt in der Schule, der eine Rolle spielt, weil Sie jetzt gerade die Musik erwähnt haben. Wie sind Sie eigentlich auf die Musik gekommen? Und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen was Göttliches, die Musik, nicht?
Also ja, die begleitet mich von klein auf. Ich habe wirklich sehr früh den Wunsch geäußert, Ziehharmonika zu lernen. Meine Eltern haben sich gewundert, weil die haben Klavier gelernt, meine Schwester auch. Und ich habe aber das so steif und fest behauptet, dass sie dann nachgegeben haben. Aber beim ersten Mal hat mich der Lehrer wieder heimgeschickt, weil ich eher klein war. Und er hat gesagt, das ist nicht zumutbar. Ein Jahr später durfte ich dann anfangen. Also ich habe insgesamt, glaube ich, 10 Jahre Instrumentalunterricht am Akkordeon genommen. Also ich war dann auch zuletzt am Konservatorium. Aber dann ist es eben durch das Theologiestudium und die Priesterausbildung nicht mehr weitergegangen. Aber ja, das ist schon ein wichtiges Element in meinem Leben.
Genau, wenn man die Menschen irgendwie durch die Musik auch bezaubern kann eigentlich, nicht? Und welche Art von Musik spielen Sie? Oder?
Also ich habe als Jugendlicher sehr viel unterschiedliche Sachen gespielt, aber im Laufe der Jahre habe ich mich jetzt auf das Wiener Lied spezialisiert. Also ich habe natürlich nicht mehr viel Zeit gefunden zu üben. Das heißt, die Begleitung von Wiener Liedern auf dem Akkordeon, das geht auch ohne viel Üben. Währenddem anspruchsvolle Solostücke, die meide ich jetzt eher, weil da müsste man einfach mehr Zeit investieren. Das habe ich früher schon gemacht. Also aktiv spiele ich am ehesten und am meisten Wiener Lieder. Beim Singen bin ich durchaus breiter. Wenn ich die Möglichkeit habe, dass mich jemand begleitet, singe ich gerne auch andere, zum Beispiel Musical oder Psalmen. Ja, da gibt es schon verschiedene Dinge, die mich auch interessieren. Aber was das Spielen betrifft, da habe ich mich auf das Wiener Lied eingeschossen.
Sie haben jetzt angesprochen, die Ihre Kindheit schon mit dem Ziehharmoniker lernen. Wie war denn Ihre Kindheit und Ihre Schule? So, wie ist das verlaufen? Waren Sie ein guter Schüler? Oder?
Ich hatte eine wirklich schöne Kindheit, unbeschwerte Kindheit. Bin in Kagran aufgewachsen. Später sind wir nach Neustift am Walde übersiedelt. Und ich hatte keine Probleme in der Schule. Ich habe eigentlich gut aufgepasst und konnte dann auch meine Freizeit anders gestalten. Also ich musste nicht lange bei Aufgaben sitzen oder beim Lernen. Und ich habe unglaublich viel nebenbei unternommen. Ich war also auch aktiv in der MK, in der Marianischen Kongregation. Das war eine Jugendgemeinschaft in Döbling, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, wo wir viel unternommen haben. Wie gesagt, Musik lernen. Ich bin auch gerne ins Theater der Jugend gegangen und verschiedene andere Dinge. Also ich war auch in der Klasse dann derjenige, der eben, ich hab dann schon so einen Ruf gehabt, zum Beispiel in Latein haben die Mitschüler immer gesagt, Mali, stelle ihm eine Frage. Und dann habe ich eine philosophische Frage gestellt und der Lateinprofessor hat dann eine Viertel- oder halbe Stunde lang philosophiert und nachher ist er erschrocken und gesagt, jetzt muss ich aber unterrichten. Und genau das war der Effekt, denn meine Mitschüler wollten, dass ich ihn ablenke. Das ist mir scheinbar gut gelungen, weil ich interessante Fragen stellen konnte.
Und oft, was die Schüler nicht wissen, ist das also diese Form der Schwellenpädagogik. Nicht, dass man sich, wenn man über die Tür hineingeht, sich erst überlegt, was mache ich heute mit der Klasse, weil ich vielleicht nicht gut vorbereitet bin. Nicht? Und Sie haben sich Sie haben meinen Traum erfüllt, nicht mehr mein Traum, immer, dass ich am Kulturinstitut in Rom einmal arbeite. Es ist mir nicht gelungen, aber Ihnen ist es gelungen, was Ähnliches. Ja?
Ich hatte wirklich das Privileg und die Chance, in Rom zu studieren. Nach 2 Jahren Studium in Wien durfte ich das Studium in Rom fortsetzen. Da gibt es ein sehr altes, vom Heiligen Ignatius gegründetes Priesterseminar, das Germanicum. Wir hatten wirklich sehr interessante Betreuer, Begleiter, Ausbildner. Wir hatten Kontakt mit verschiedenen mit Priestern, vor allem aus dem Jesuitenorden, aber auch anderen. Und auch das Studium an der Gregoriana und später dann am Theresianum war sehr interessant. Und ich habe mit Freude und mit Begeisterung Italienisch gelernt und mich ein bisschen in das italienische Lebensgefühl hineinbegeben. Ja, es waren 5 intensive Jahre. mit vielen internationalen Kontakten, die dann auch durchaus weitergegangen sind, vor allem im Bereich der Focolare-Bewegung, die ich dann auch in meiner Ausbildungszeit kennengelernt habe und die mich dann sehr gestärkt hat, die mich sehr inspiriert hat und bis heute inspiriert und beflügelt, auch immer wieder Neues zu entwickeln.
Und wenn man 5 Jahre in Rom war, ist man da nicht dann so gefesselt, dass man ständig Sehnsucht danach hat, oder haben Sie es da gut losgekonnt, wieder da, wie Sie weggefahren sind?
Ich meine, es war natürlich vom Anfang an klar, dass ich zurückkehren soll, um hier dann als Priester zu leben, also das war klar. Aber es stimmt schon, dass man sowas mitträgt, so ein Stück italienisches Lebensgefühl ist in mir geblieben und bin natürlich immer wieder gern, habe ich die Gelegenheit genutzt, wieder nach Rom oder Italien zu kommen, aber ich bin auch gern hier. Ich bin auch wirklich echter Wiener und leidenschaftlich gern hier, lebe ich in Wien und in Mauer.
Und haben Sie die Zeit beim Studium, während dem Studium auch genützt, diese ganzen Kulturschätze in Rom zu sehen, die man ja jetzt nur mal ganz schwierig besuchen kann, weil ja überall man im Internet schon, was ich, Wochen vorher reservieren muss. Und das war, glaube ich, damals noch ein bisschen einfacher. Haben Sie das ausgenützt auch, oder?
Ich glaube, ich habe wirklich viel gesehen und viel unternommen. Unter anderem haben wir auch Besucher unserer Kollegen durch Rom geführt, also wenn zum Beispiel anlässlich der Priesterweihe oder eines anderen besonderen Anlasses Verwandte gekommen sind von einem Kollegen, dann hat man den als Angelus, also als Engel oder als Reisebegleiter vielleicht ein paar Tage durch Rom geführt, und gerade durch die Führungen habe ich am meisten gelernt.
Ja, wenn man Rom denkt, dann denkt man natürlich gleich auch an den Papst, und dann fällt mir nicht die Frage ein, was würden Sie denn machen, wenn Sie Papst wären?
Also was ich spannend finden würde, ist Frauen mehr in die Leitung einzubeziehen. Ich würde es nicht nur spannend finden, ich würde es als unbedingt notwendig empfinden. Es wäre spannend, ob man die Frage auch kirchenrechtlich zu betrachten, ob man nicht Frauen zu Kardinälen ernennen kann, auch ohne, dass sie deswegen Bischöfe sein müssen. Das war ja auch früher in der Kirchengeschichte so, dass es Kardinäle gegeben hat, die nicht Bischöfe waren. Also im Sinne, wie immer man das löst, aber man muss sie einbeziehen. Also da würde ich als Papst mich dran machen, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir Papst Franziskus haben, weil er geht ja in die Richtung. Also ja, er ist ein Reformer, er hat es nicht leicht, aber er geht voran, und ja, in diese Richtung, wie er geht, würde ich auch gerne gehen.
Ja, Sie schauen ja, wenn ich das mir das erlauben darf, diese Aussage gar nicht so richtig aus wie ein Priester eigentlich, sondern Sie schauen wirklich aus wie so ein ganz, wie soll ich mal sagen, im Leben stehender und sehr viriler Mensch. Und haben Sie manchmal das Gefühl, doch der Enge auch, weil Sie sich doch in vielen in der Kirche, weil Sie, ich würde nicht sagen, dass Sie wie ein Revoluzer wirken, aber ein bisschen schauen nicht. Also haben Sie da manchmal nicht das Gefühl, in der Kirche so ein bisschen eine Enge zu spüren, oder geht das schon irgendwie?
Also es stimmt schon, dass ich manchmal seufze und stöhne über Kollegen, über diese und jene Aussage, über diese und jene Enge. Zugleich gibt es auch das andere. Vielleicht wird es nicht immer so deutlich. Es gibt, die katholische Kirche hat auch eine große Breite. Und ich habe Gott sei Dank auch viele Menschen kennengelernt, schon in meiner Studentenzeit und auch später, die auch eine Weite in sich tragen, die mir entspricht. Und das stimmt, ich bin für eine bunte Kirche, ich bin für ein buntes Lebensbild. Ich bin immer interessiert an Begegnungen mit Menschen, die auch aus ganz anderen Bereichen kommen. Ich habe gelernt, ich kann so viel lernen und so viel empfangen von den Menschen. Ich fürchte mich auch vor keiner Begegnung, weil wenn man auf die Menschen mit dieser Offenheit zugeht und mit dieser Gewissheit, auch du kannst mir etwas schenken, auch du kannst mir etwas geben, dann öffnen sich auch die Menschen meistens, und es passiert dann auch, dieser Austausch an Gaben. Und ich erlebe dann auch, dass sie das auch annehmen, was ich anbieten kann.
Ich Sie arbeiten sicherlich auch sehr eng, natürlich, Sie haben es schon erwähnt vorher, mit den Gemeinden zusammen. Was schätzen Sie denn besonders an dieser Zusammenarbeit mit den Gemeinden?
Also worauf ich wirklich stolz bin in unseren drei Maurergemeinden, das ist die Sensibilität für die Armen und für die Menschen, die vielleicht zu kurz kommen. Ich möchte einfach drei Beispiele bringen. In der Wottruber Kirche am Georgenberg sind ja jetzt durch den Lockdown die Menschen wie überall angewiesen auf elektronische Hilfsmittel oder eben, wenn sie diesen Zugang nicht haben, muss man auch erfinderisch sein. Und das freut mich sehr, dass einige Mitarbeiter regelmäßig einen dicken Brief an alle Senioren schicken, die keinen Internetzugang haben. Das heißt, sie drucken viele Impulse aus, Predigten, Texte zum Nachdenken, Neues aus der Gemeinde, Informationen. Und die kriegen dann mindestens einmal im Monat so ein dickes Kuvert und fühlen sich dann auch verbunden mit der Gemeinde und sind irgendwie an den Lebensfluss auch angebunden. In der Erlöserkirche begeistert mich immer wieder dieser Wäschekorb, der drin steht, wo jeder, der immer nachgefüllt wird, also ein großer Wäschekorb, wo Lebensmittel, haltbare Lebensmittel drin sind. Da können die Leute einfach in die Kirche kommen, die Bedarf haben und können sich ein Sackerl Nudeln mitnehmen oder was sie da drin finden. Und es gibt auch einen Mitarbeiter, den Gottfried, der ist fast zu jeder Tageszeit erreichbar, um ein Gespräch mit einem Bedürftigen zu führen und ihm vielleicht 20 Euro oder was er jetzt gerade braucht, mitzugeben. Hier in St. Erhard gibt es wöchentlich die Sozialsprechstunde am Donnerstag von 9 bis 11, wo die Silvi mit sehr viel Kompetenz und mit sehr viel Herz die Leute auch oft über Jahre begleitet und berät. Und es gibt dann einmal im Monat das Essen für Bedürftige, was jetzt momentan ein To-Go ist, also wo man das leider nicht im Pfarrsaal das Essen anbieten kann, aber es gibt trotzdem eins zum Mitnehmen. Das sind so Dinge, auf die ich sehr stolz bin.
Ja, ich glaube, es gibt kaum einen Platz, wo so viele gute Menschen zusammenkommen wie in der Kirche eigentlich, nicht? Weil da wirklich so viele zusammenkommen, die sagen, sie wollen einfach anderen Menschen helfen. Und das muss eigentlich ein sehr beglückendes Gefühl sein, mit solchen Menschen ständig, von solchen Menschen ständig umgeben zu sein, nicht?
Also ja, das ist wahr. Da ist natürlich ein großes Privileg. Ich wünsche mir natürlich noch mehr jüngere Generationen in der Mitarbeit, die natürlich auch also sehr gefordert sind, jetzt speziell die Familien, wo die Kinder Homeschooling haben, die sind wahnsinnig gefordert. Das heißt, jede Stunde, jede Minute, die sie in der Pfarre verbringen, ist eigentlich eine Kostbarkeit und überhaupt nicht selbstverständlich. Ich wünsche mir noch mehr, auch von auch Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die ja oft gute Ideen haben, die vielleicht gar nicht wissen oder ahnen, dass ihre Talente auch gefragt sind und gebraucht werden hier.
Eine letzte Frage muss ich noch stellen, weil ich mir das immer überlegt habe, dass das eigentlich was sehr Schönes ist. Ich muss jetzt mal nachfragen, ob das wirklich so was Schönes ist, weil Sie halten ja immer wieder eben regelmäßigere Predigten und ich denke mir jetzt, ich stelle mir das mal so vor, dass man da so sitzt und nachdenkt, was sage ich bei der Predigt und dass Sie dann immer wieder die Möglichkeiten haben, die Dinge, die Ihnen wirklich am Herzen liegen, die Sie transportieren wollen, auch wirklich sagen zu können und Ihnen jemand zuhört und jemand auch etwas anfangen kann. Ist das so?
Ja, ich erlebe Predigt auch als einen Ausdruck von Dialog. Für mich ist das nicht ein Monolog, dass ich jetzt Weisheiten verzapf, sondern die kommen auch sehr stark aus den Begegnungen, die ich während der Woche habe oder vielleicht auch Dinge, die länger zurückliegen, die mich dann inspirieren, auch das weiterzugeben. Oder ich lese etwas oder ich höre etwas und das beflügelt mich dann auch. Also meine Predigt ist auch immer so gemeint als ein Vorschlag, als ein Gesprächsbeitrag. Und ich warte oder hoffe immer auch auf Reaktionen, dass die Leute in irgendeiner Weise reagieren. Oder eben es ist schon eine Antwort auf eine Frage, die mir irgendjemand gestellt hat. Und ich denke mir dann oft, vielleicht ist diese Antwort auch für andere hilfreich.
Also ich kann Ihnen nur bestätigen, man hört Ihnen sehr, sehr gerne zu. Und darum sage ich vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke auch.